kailangan nating umahon. Marami nang naghihintay, lumakad tayo ng sabay-sabay.
Willkommen zu Stadt, Land, Fluss, dem Geografie-Podcast. Das ist Folge 9 von meinem kleinen Geografie-Podcast Stadt, Land, Fluss. Mein Name ist Ramon und ich begrüße euch herzlichst zu dieser neuen Folge. Ihr wisst es natürlich schon, aber den Podcast kann man auf der Webseite stadtlandfluss-podcast.com hören, genauso wie auf YouTube oder Spotify oder natürlich am einfachsten und am besten mit einer Podcast-App. Da könnt ihr Stadtlandfluss einfach abonnieren und dann wird immer am ersten Montag im Monat euch die neue Folge direkt angezeigt. Ich mache ja auch in jeder Folge jeweils Kapitelbilder. Also so bekommt ihr immer ein passendes Bild oder eine Grafik zu jedem Kapitel angezeigt. Auch diese könnt ihr einfach in der Podcast-App sehen. Zu sehen gibt es diese Bilder auch jeweils im entsprechenden Instagram-Post. Stadtlandfluss findet ihr auf Instagram oder Blue Sky einfach unter Stadtlandfluss Podcast. Also folgt doch da bitte mal rein. Es freut mich natürlich auch sehr, dass inzwischen alle Podcast-Folgen auch auf Radio Kanal K ausgestrahlt werden. Denn unabhängige lokale Radios sind etwas ganz Wundervolles. Also schaut doch gerne mal bei kanalk.ch vorbei, was da sonst noch alles so ansteht. Im Intro dieser Folge haben wir ein ganz kurzes Stück des Liedes Kayano Nati Ito gehört. Kaya Natin Ito heißt so viel wie «Wir schaffen das». Das Lied ist eine Benefizsingle von über einem Dutzend philippinischen MusikerInnen, welche 2009 veröffentlicht wurde. Dies nachdem zwei Taifune landesweit für Zerstörung sorgten, tausende Menschen starben und rund 500.000 Menschen sonst davon betroffen war. Wir springen in dieser Folge aber jetzt nicht ins Jahr 2009 zurück, aber auch diesen Winter trafen mehrere Taifune auf die Philippinen. Was nun Taifune genau sind und wieso es unter anderem immer wieder die Philippinen trifft, das wollen wir in dieser Folge anschauen. Wir reisen also erstmal in das Land mit den schönen Stränden, den bunten Chibnis und dem wohl schlechtesten Essen in Südostasien, zumindest meiner bescheidenen Meinung nach, aber es soll hier ja jetzt auch nicht ums Essen gehen. Die Philippinen sind ein Archipel in Südostasien. Ein Archipel ist nichts anderes als eine Inselgruppe irgendwo in einem Ozean. Wobei das Wort nicht nur die Inseln an sich, sondern auch alle Gewässer dazwischen mit einschließt. Und Inseln haben die Philippinen ein paar. Rund 7.641 sollen es sein. Die 11 größten machen aber zusammen schon über 90% der gesamten Landmasse aus. Und von den über 7.500 Inseln sind auch nur ca. 850 bewohnt. Geografisch kann man das Land in drei Hauptregionen unterteilen. Die nördliche Luzon-Gruppe, die zentralen Visayas und die südliche Mindano-Gruppe. Wir widmen uns in dieser Folge dann vor allem der nördlichen Luzon-Insel. Die Philippinen liegen zudem mehr oder weniger direkt an einer Plattengrenze. Die Lage am Pazifischen Feuerring sorgt dafür, dass es rund 300 Vulkane auf den Philippinen geben soll. Auch aufgrund der Plattengrenze befindet sich östlich des Landes das sogenannte Philippinengraben. Dieser gehört mit über 10.000 Meter Tiefe zu den tiefsten Stellen der Erde. Wenn wir uns nochmals die Karte mit diesen rund 7.500 Inseln anschauen, befindet sich im Norden die bereits erwähnte Hauptinsel Luzon. Diese ist mit einer Fläche von über 100.000 Quadratkilometer die größte Insel der Philippinen. In etwa der Mitte dieser Insel liegt auch die Hauptstadt Manila. In dieser Metropolregion leben alleine schon 15 Millionen Menschen. Und was oft ein bisschen vergessen geht, die Philippinen sind aktuell das 14. bevölkerungsreichste Land der Welt mit über 115 Millionen EinwohnerInnen. Jedenfalls rund die Hälfte davon lebt auf der Hauptinsel Luzon. Der Norden der Inseln ist vor allem durch die drei großen Gebirgszüge geprägt. der Cordillera Central, der Sierra Madre und den Zambales-Bergen. Der Mount Pulag ist mit 2922 Metern dann der höchste Gipfel Lausannes und natürlich auch durch Vulkanismus entstanden. Vielmehr müssen wir aktuell zu den Philippinen bzw. zur Insel Luzon gar nicht wissen. Denn wir müssen uns erstmal ein bisschen der Meteorologie widmen, um herauszufinden, was Taifune eigentlich genau sind, wie diese entstehen, bevor wir dann anschauen, was dann die letzten Taifune für Auswirkungen auf die Insel Luzon hatten. Bevor wir uns dem eigentlichen Thema Taifunen widmen, müssen wir erstmals die Basis schaffen, um dieses Wetterphänomen zu verstehen. Also bringt nun etwas Geduld mit, wir fangen ganz vorne an. Was ist Wetter eigentlich genau? Unter Wetter versteht man den atmosphärischen Zustand. Also einfach gesagt, die Temperatur, den Wind und den Niederschlag an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Der Deutsche Wetterdienst definiert daher Wetter folgendermaßen. Als Wetter wird der physikalische Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem auch kürzeren Zeitraum an einem bestimmten Ort oder in einem Gebiet bezeichnet, wie er durch die meteorologischen Elemente und ihr Zusammenwirken gekennzeichnet ist. Das Wetter wird mit Hilfe quantifizierbaren Parameter charakterisiert. Diese Parameter sind fundamentale Größe des Wetters, wie zum Beispiel Lufttemperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Drucktendenz, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Bewölkerung, Niederschlag und Sichtweite. Es ist aber, wie so oft, um ein Wort zu definieren, muss man wiederum andere Begriffe kennen, um diese Definition wirklich zu verstehen. Zentral für das Wetter ist natürlich die Atmosphäre, da es sich primär da abspielt. Und ja, vielleicht könnt ihr euch noch an eure Schulzeit erinnern, dass ihr das mal angeschaut habt und dann wisst ihr, dass man die Atmosphäre in verschiedenen Schichten unterteilen kann. Die unterste Schicht, also die ersten 18 Kilometer, ist die Troposphäre. Hier nimmt die Temperatur mit der Höhe fast linear ab. Pro Meter Höhendifferenz kann man mit einer Abnahme der Temperatur von 0,5 bis 1 Grad Celsius rechnen. Die Troposphäre ist aber nicht überall gleich dick. Auf der Höhe des Äquators hat sie eine maximale Ausdehnung von 18 Kilometer, an den Polen ist sie hingegen nur 5 bis 8 Kilometer dick. Nach der Troposphäre kommt dann die Stratosphäre, welche bis zu einer Höhe von 50 km reicht. Hier steigen dann die Temperaturen aufgrund der Absorption von UV-Strahlungen durch die Ozonschicht, die sich hier befindet, wieder an. Gehen wir noch weiter in die Höhe, kommt die Mesosphäre. Hier sinken dann die Temperaturen wieder massiv zu einer Minimaltemperatur von bis zu minus 90 Grad. Wenn wir die Mesosphäre verlassen, sind wir schon auf der Höhe von 85 km. Und die nächste Schicht wird dann etwas dicker. Die Thermosphäre ist dann bis zu einer Höhe von 800 km. Ihr könnt es wieder denken, hier steigen dann die Temperaturen wieder deutlich an. Der Abschluss bildet dann die Exosphäre, welche fließend in den Weltraum übergeht. Für uns und das Wetter ist aber vor allem eine Schicht wichtig, nämlich die unterste Schicht, die Troposphäre. Und auch hier einen ganz kurzen Auszug des Deutschen Wetterdienstes. Das Wettergeschehen spielt sich in der unteren Atmosphäre ab, die als Troposphäre bezeichnet wird. In höheren Atmosphärenschichten gibt es zwar auch messbare Luftbewegungen und Temperatur, aber so gut wie keine Feuchte. Deswegen gibt es dort auch kein Wetter im engeren Sinne. Also, beim Wetter geht es darum, wie sich die sogenannten Wetterelemente wie Feuchtigkeit, Wind und Temperatur in den untersten 18 Kilometer der Atmosphäre, also der Troposphäre, verhalten. Nun wissen wir schon mal, was Wetter ist und wo sich dieses eigentlich abspielt. Nun ist aber die Frage noch zu erklären, wie dann Wetterphänomene wie Regen oder Wind entstehen. Die Ursachen gehen meist von unterschiedlicher Erderwärmung der Erdoberfläche und der darüberliegenden Luftschichten aus. Diese hängen wiederum von der geografischen Breite, der Höhenlage oder zum Beispiel der Land-Meer-Verteilung ab. Um die Entstehung von Taifunen zu verstehen, müssen wir also vor allem wissen, wie Wind, Wolken und Regen entstehen. Zuständig für diese Wetterphänomene ist, wie gesagt, die Sonne bzw. die Sonneneinstrahlung und die daraus resultierende Wärmeentwicklung. Fangen wir mit dem Wind an. Also unter Wind verstehen wir sich primär horizontal bewegende Luftmassen. Diese entstehen, da der Luftdruck an verschiedenen Orten unterschiedlich sein kann. Um es jetzt ein wenig einfacher zu machen, sagen wir, dass hier in der Schweiz der Luftdruck relativ hoch ist und in Österreich ist der Luftdruck niedrig. Dann würde die Luftmassen von der Schweiz nach Österreich treiben, um den Luftdruck auszugleichen. Diese Ausgleichsströmungen der Luft zwischen Hoch- und einem Tiefdruckgebiet wird auch Gradientkraft genannt. Wenn wir bei unserem Beispiel jetzt bleiben, stellt sich natürlich die Frage, wieso ist dann der Luftdruck in der Schweiz höher als zum Beispiel in Österreich? Und hier kommt nun die Sonne ins Spiel. Die Sonne erwärmt die Erdoberfläche ungleichmäßig auf, wodurch Temperaturdifferenzen entstehen. Warme Luft ist leichter und steigt auf, was am Boden zu einem tiefen Druck führt. Wenn die Sonne nicht scheint bzw. die Erdoberfläche und die Luft nicht erwärmt, sind die Luftmassen eher kalt oder kühl, dadurch schwerer und sinken ab. Das erzeugt dann einen höheren Luftdruck auf der Oberfläche. In unserem Beispiel wäre es also so, dass die Sonneneinstrahlung in der Schweiz eher gering ist, sich die Luft abkühlt und dadurch zu Boden sinkt und einen hohen Luftdruck erzeugt. Zur gleichen Zeit genießen die ÖsterreicherInnen wunderbaren Sonnenschein, was die Luftmassen erwärmt, die sie zum Steigen bringt. Daher hat es in Anführungszeichen weniger Luft über den Boden und einen geringeren Luftdruck. Die erwähnte Gradientkraft sorgt nun also dafür, dass die Luftmassen von der Schweiz nach Österreich strömen. Und zwar so lange, bis der Luftdruck wieder ausgeglichen ist. Das ist zumindest das grundsätzliche Prinzip und sollte an dieser Stelle erstmal genügen. Die Wolkenbildung ist dann relativ schnell erklärt. Durch die Sonneneinstrahlung bzw. daraus entstehenden Wärmeenergie verdunstet Wasser und gelangt als unsichtbarer Wasserdampf in die Atmosphäre. Je mehr Wasser vorhanden ist, desto mehr Wasser kann verdunsten. Folglich kann über dem Ozean viel mehr Wasser verdunsten und somit auch viel mehr Wolken entstehen als über Landbereichen. Wolken bildet sich dann, wenn in der Luft enthaltene Wasserdampf kondensiert oder gefriert. Wir haben schon gelernt, dass warme Luft aufsteigt, die Temperatur in der Troposphäre mit der Höhe aber abnimmt. Ist genug Wasser verdunstet und aufgestiegen, bilden sich so dann sichtbare Wolken. Da kalte Luft weniger Feuchtigkeit speichern kann als warme, wird bei weiterer Abkühlung die sogenannte Sättigungsgrenze überschreitet. Der Wasserdampf kondensiert an winzigen Schwebeteilchen in der Luft, den sogenannten Aerosolen, zu feinen Wolkentröpfchen. Ist die relative Luftfeuchtigkeit dann bei 100%, sind die Wasserpartikel dann sozusagen zu schwer und es beginnt zu regnen. Zwischenfazit. Das Wetter ist der aktuelle Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort und beschreibt Temperatur, Wind und Niederschlag. Das Wettergeschehen findet in der untersten Atmosphärenschicht der Troposphäre statt. Die ungleichmäßige Sonneneinstrahlung ist die Hauptursache für das Wetter, denn diese führt zu Temperaturunterschieden auf der Erdoberfläche. Die daraus resultierenden Druckunterschiede sorgen für die Entstehung von Wind. Die Luftmassen bewegen sich immer von Hoch- zu Tiefdruckgebieten, um den Druck auszugleichen. Und zu guter Letzt, Wolken entstehen durch Kondensation der aufsteigenden Feuchtigkeit. Durch die Sonneneinstrahlung steigt Wasserdampf auf, kühlt dann wieder ab und bildet bei einer genügend Sättigung kleine Tröpfchen, was dann Wolken sind. Wenn wir nun von Taifunen oder Wirbelstürmen sprechen, passiert genau das, was ich beschrieben habe, einfach in einem sehr, sehr großen Ausmaß. Und dazu drehen sie sich dann noch, daher auch der Name Wirbelsturm. Und wieso sie das tun, schauen wir uns dann auch noch an. Aber zuerst mal müssen wir hier wieder ein bisschen Klarheit schaffen. Wirbelstürme, Hurricanes, Zyklone, Taifune, ist das alles das Gleiche oder doch nicht? Also, tropische Wirbelstürme kann als Oberbegriff verstanden werden. Hurricanes, Zyklone und Taifunen basieren alle auf dem gleichen Prinzip. Ob nun ein Wirbelsturm, Hurricane, Zyklon oder Taifun genannt wird, hängt lediglich vom Entstehungsort ab. Von Hurrikans spricht man im Nordwestatlantik, also zum Beispiel in der Karibik, sowie im Nordostpazifik. Oder einfach gesagt, Hurrikans befinden sich vor allem in Zentral- und Nordamerika. Zyklone sind es, wenn diese im Indischen Ozean entstehen. Manchmal auch im Pazifik rund um Australien, wobei diese Wirbelstürme auch gerne Willy-Willy genannt werden. Somit bleibt für die Taifune nur noch eine große Region übrig, nämlich der Nordwestpazifik. So, dass Taifune Länder wie Indonesien, Philippinen, Taiwan oder Japan betreffen. Und insgesamt gibt es jedes Jahr 50 bis 100 dieser tropischen Wirbelstürme insgesamt. Nun aber zur Frage, wie diese Wirbelstürme entstehen und wieso betreffen sie immer wieder die gleichen Länder und Regionen. Damit sich ein Wirbelsturm entwickeln kann, müssen mehrere physikalische Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sein. Wir brauchen erstmal viel Wasser und viel Wärme. Daher entstehen tropische Wirbelstürme schon mal immer über Ozeane. Die Wassertemperatur muss aber am entsprechenden Ort sehr hoch sein. Die Meeresoberfläche muss eine Temperatur von mindestens 26,5 bis 27 Grad aufweisen. Je wärmer das Wasser, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Wirbelsturm entstehen kann. Das erklärt auch schon mal, wieso das Wirbelstürme an vielen Orten der Erde eher unwahrscheinlich sind. Entweder weil da nicht genug Wassermassen vorhanden ist oder weil diese nicht warm genug sind. Die Wirbelstürme treten meist auch nur in den jeweiligen Sommer der nord- oder südlichen Hemisphäre auf und meist auch nur zwischen dem 8. und 30. Grad nördlicher oder südlichen Breite. Denn nur in diesen Bereichen können sich die Ozeane normalerweise genügend aufwärmen. Die warme Luft- und Wassertemperatur sind die Voraussetzung, dass sich genügend Wasserdampf bilden kann. Da sich dann die Luft über dem Meer erwärmt, steigt der Wasserdampf in großen Mengen auf und bildet sogenannte Gewittercluster. Die Luftmassen steigen immer weiter auf, so dass über der Meeresoberfläche ein Unterdruck entsteht. Daher wird, wegen des Druckausgleiches, mehr Luft von der Seite angesaugt. So, dass immer mehr feuchte Luft aufsteigen kann. Durch die starke Sonneneinstrahlung in den tropischen Regionen verdunsten also riesige Mengen Wasser über den Ozean. Diese feuchtwarme, leichte Luft steigt schnell in großen Höhen auf. Beim Aufsteigen kühlt die Luft aber ab und der Wasserdampf kondensiert zu Wolken. Durch den massiven Luftaufstieg sinkt der Luftdruck am Boden immer weiter ab, wodurch immer mehr Luftmassen von den Seiten angesaugt werden. Damit das System stabil bleibt, muss die Luft in der Höhe von ca. 15 bis 18 Kilometer, also am Ende der Troposphäre, wieder auseinanderfließen, um Platz für die nachströmende Masse von unten zu schaffen. So entsteht eine Art von Mini-Luftkreislauf. Damit es sich nun aber um einen Wirbelsturm handelt, muss sich der Sturm natürlich auch wirbeln, also drehen. Die Corioliskraft sorgt nun dafür, dass die Luftmasse spiralförmig abgelenkt wird. Die Corioliskraft, also der Einfluss der Erdrotation, sorgt für eine Ablenkung der Luftmasse, so dass die einströmenden Luftmasse wie in eine Art von Drehbewegung versetzt werden. Die Corioliskraft lenkt die Luftmassen auf der Nordhalbkugel nach rechts ab, so dass sich hier die Wirbelstühle gegen den Uhrzeigersinn drehen. Auf der Südkugel ist es genau umgekehrt. Das heißt, wenn wir jetzt auf unser Raumbeispiel auf die Philippinen schauen, wenn sich da Taifune bilden und langsam auf die Insel Luzon zu bewegen, bewegen sich oder drehen sich diese immer im Gegenuhrzeigersinn, da sie sich in der nördlichen Hemisphäre befinden. Wirbelstühle bewegen sich dann über hunderte von Kilometern. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, dass sie sich immer von Osten nach Westen bewegen. Dies ist aufgrund der Passatwinde so, welche diese Richtung vorgeben. Die Passatwinde, ganz kurz, sind ein globales Windsystem, welches durch die Erdrotation und somit durch die Corioliskraft entsteht. Es gibt aber auch Ausnahmen, nämlich dann, wenn Wirbelstühle zu weit nach Norden oder Süden wandern. Manchmal gibt es auch Beispiele im Indischen Ozean, wo Wirbelstühle durch die Monsunströmung auch in eine andere Richtung gelenkt werden. Zurück zur eigentlichen Rotation der Wirbelstürme. Diese sorgt auch dafür, dass die heftigen Aufwinde nicht im Zentrum selbst, sondern in der sogenannten Eyewall, also dem Wolkenrand, entstehen. Dort wird die Luft extrem stark nach oben gezogen. Direkt im Zentrum, also dem Auge des Sturms, wird dagegen kaum noch Luft nach oben transportiert. Stattdessen sinkt dort Luft aus den höheren Schichten auch wieder ab. Am besten drückt ihr vielleicht kurz auf Pause und schaut euch das Kapitelbild kurz an. Da wird der Vorgang auch nochmals gut zusammengefasst. Es gäbe jetzt noch einige andere Punkte, welche man ausführen könnte. Es darf zum Beispiel nur ein geringer Unterschied zwischen den Windgeschwindigkeiten am Boden und in der Höhe bestehen, damit die vertikale Struktur des Wirbels nicht auseinandergerissen wird. Und es braucht auch immer eine sogenannte Anfangsstörung, also etwas, was dieser Prozess auslöst. Es gibt dabei verschiedene Arten von Anfangsstörungen. Oft sind es Luftdruckwellen, die in den Tropen entstehen. Auch der Monsuntrog, also ein Gebiet, in dem viele Winde aufeinandertreffen, kann sich in einzelne Wirbel aufteilen und so Stürme entstehen lassen. Zudem können große Gewittergruppen ebenfalls eine Grundlage für Stürme bilden und noch einige weitere. Aber das würde den Rahmen hier definitiv etwas sprengen. Und wer bis jetzt bei allem folgen konnte, bekommt schon mal ein Sternchen von mir. Und für all jene, die nicht alles genau verstanden oder mitbekommen haben, kann ich die Wirbelstürme nochmal auf folgende Aspekte runterbrechen. Es braucht viel warmes Wasser, was aufsteigt und verdunsten kann. Deshalb entstehen Wirbelstürme über Ozeane in sehr warmen Gebieten. Dies lässt ein Tiefdruckgebiet am Boden entstehen, was immer neue Luftmassen anzieht, so dass eine Art von Kreislauf entsteht. Durch die Erddrehung bzw. Corioliskraft werden die Luftmassen abgelenkt und der Sturm beginnt sich zu rotieren. Und dass alles richtig in den Gang kommt, braucht es eine Art von Anfangsstörung. Fertig ist unser Wirbelsturm. Ein Taifun ist also ein tropischer Wirbelsturm im nordwestlichen Teil des Pazifiks. In der Regel bewegen sich tropische Wirbelstürme mit etwa 15 bis 20 km pro Stunde vorwärts. Die Wirbelstürme an sich sind also relativ langsam. Es gibt zudem aktuelle Forschungen und Prognosen, welche darauf hindeuten, dass tropische Wirbelstürme infolge der Erdenwärmung sich tendenziell langsamer bewegen. Dies kann zusätzlich gefährlich sein, da sich so über einen längeren Zeit extreme Regenmenge über denselben Gebiet abladen, was das Risiko für verheerende Überschwemmungen, Erdrutsche etc. massiv erhöhen kann. Das Problem eines Taifuns ist aber nicht seine eigentliche Geschwindigkeit an sich, sondern natürlich die Windgeschwindigkeiten, welchen ihn umgeben. Damit man überhaupt von einem Taifun sprechen kann, sind Windgeschwindigkeiten ab 118 km pro Stunde nötig. Das Joint Typhoon Warning Center spricht dann bei einer Windgeschwindigkeit von 240 km/h von Supertaifunen. Es gibt auch die sogenannte Saffir-Simpson-Skala für Hurricanes, welche diese in 5 Kategorien unterteilt. Manchmal wird diese Skala dann auch für Zyklone und Taifune genutzt. Die philippinische Wetterbehörde PAGASA hat jedoch ein eigenes 5-stufiges Warnsystem. Die TCWS4 entspricht da Windgeschwindigkeiten von 118 bis 184 km/h, also einem Taifun, und die TCWS5 sind dann Supertaifune mit Windgeschwindigkeiten von über 185 km/h. Taifune können sich aber nicht nur durch Windgeschwindigkeiten, sondern auch durch ihre Größe stark unterscheiden. Der durchschnittliche Durchmesser von Taifunen liegt etwa bei 600 bis 800 km. Superstürme können sogar eine Ausdehnung von 1500 km erreichen. Der Taifun Tip aus dem Jahr 1979 erreichte sogar einen Durchmesser von unglaublichen 2200 km. Das ist mehr als die Distanz von Kopenhagen nach Athen. Okay, Taifun Tip war auch der stärkste und größte tropische Wirbelsturm, der je beobachtet wurde. Aber auch heutzutage können die Taifune für katastrophale Folgen sorgen. Während der Taifunsaison von Juni bis Dezember 2025 erreichten 14 Stürme eine Taifunstärke. Es gab insgesamt über 700 Todesopfer und wirtschaftliche Schäden in der Höhe von über 10 Milliarden US-Dollar. Dabei immer wieder betroffen sind die Philippinen und so auch die Hauptinsel Luzon. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Dass die Philippinen besonders oft von Taifunen betroffen sind, erstaunt uns nicht, wenn wir uns eine Weltkarte anschauen und nochmals in Erinnerung rufen, wie genau Taifune entstehen. Diese entstehen ja immer ein bisschen nördlich oder südlich des Äquators, immer über einen Ozean und bewegen sich dann auch immer von Osten nach Westen. Die Philippinen liegen 25 Grad Nord und am westlichen Rand des Pazifiks. Diese Kombination führt nun dazu, dass Taifune, weil sie sich im westlichen Pazifik bilden, immer wieder auch auf die Philippinen stoßen. Die Philippinen gehören so weltweit zu den am stärksten betroffenen Ländern von tropischen Wirbelstürmen. Pro Jahr treten durchschnittlich 20 tropische Wirbelstürme in der Region der Philippinen auf, wobei besonders der Norden, also Luzon, und der Osten gefährdet sind. Jedes Jahr wird erwartet, dass mindestens 10 Taifune den Inselstaat treffen, von denen 5 zerstörerisch oder besonders stark sind. Auch im Jahr 2025 trafen starke Taifune den Inselstaat. Der Sturm Emong trat Ende Juli auf den Nordwesten Luzons. Dieser hatte eine eher speziellere Richtung, wie er sich vorwärts bewegte, so dass vor allem die westlichen Regionen Pangasinan und Ilocos Sur betroffen waren. Ein Monat später traf dann der Taifun Isang die gegenüberliegende Ostküste von Luzon. Hier, sowie auch in der Metropol Manila, kam es dabei zu Überschwemmungen. Während sich diese zwei Taifune noch im Anführungszeichen normalen Rahmen bewegten, trafen im September und November auch zwei Supertaifune die Insel Luzon. Mitte September erreichte der Taifun Ragasa die Kategorie 5 und galt somit als Supertaifun. Das 1-Minuten-Mittel, also die durchschnittliche Windgeschwindigkeit einer Minute, betrug bis zu 270 km/h. Ragasa traf besonders die Insel Calayan im äußersten Norden Luzons. Ragasa forderte alleine auf den Philippinen mindestens 10 Todesopfer und verursachte hunderte Verletzten.
More than 10,000 evacuees are sheltering in the Philippines as heavy rains and gale force winds have already struck there. The country's weather bureau warned life-threatening conditions are imminent with sustained gusts hitting 215 kilometers per hour. Schools and government offices have been closed in the Manila region and dozens of other provinces in anticipation of heavy rainfall.
Based on our latest forecast track, it will move across Luzon Strait, that's in between the northernmost islands of the Philippines and Taiwan. So we're expecting much of the rainfall is actually in those areas in northern Luzon. It's directly due to the super typhoon. And other parts of our country, the central portions of the Philippines, will also be affected by the southwest monsoon. Super Typhoon Ragasa so far is our strongest tropical cyclone as of this year and one of the strongest in recent years. And so far, we've had different types of typhoons. Actually, the first 6 months, we've had like tropical depressions, the weaker ones. But this one and in the coming months, we're expecting more tropical cyclones that are stronger and they have higher chance of making landfall towards the central and southernmost portions of the Philippines.
Als wäre das nicht genug gewesen, traf keine 2 Wochen später schon den Taifun Buyaloy ebenso unter anderem auf Luzon. Auch hier mussten sich tausende Menschen in Sicherheit bringen und auch hier starben leider 4 Personen. Im Norden folgte dann der nächste Supertaifun, nämlich Fung Wong. Der Taifun hatte schlussendlich einen gewaltigen Durchmesser von rund 1800 Kilometer, so betraf der Sturm 16 der 18 Regionen von den Philippinen. Der Taifun entwickelte sich am 3. November 2025 etwa 2000 Kilometer östlich von Mindanao. Am 6. November erreichte Sturm dann Tropenstärke und am 8. November wurde er zum Taifun hochgestuft. Auf seinem Höhepunkt am 9. November erreichte Fung Wong Windgeschwindigkeiten von 185 km/h im 10-Minuten-Durchschnitt, beziehungsweise geschätzte 215 km/h im 1-Minuten-Mittel. Am Abend des 9. November traf der Supertaifun dann auch auf Luzon. Die Sturmböen von bis zu 230 km zerstörten hunderte von Häusern und zahlreiche Brücken wurden unpassierbar. Die lokalen Behörden riefen fast 1,5 Millionen Menschen zur präventiven Evakuierung auf. Beim Überqueren der Insel schwächte er sich langsam ab, da der Gebirgszug Cordillera Central sozusagen etwas Energie absorbierte.
At least two people have died in the Philippines as Super Typhoon Fang Wong lashes the country's northeastern islands with extreme winds and torrential rain. More than 1 million people have left vulnerable areas. It's the biggest storm to hit the Philippines this year and comes just days after Typhoon Kalmegi pummeled the region. That storm killed more than 200 people earlier this week.
Fung Wong reached super typhoon status well ahead of its expected landfall. That meant winds of up to 185 kilometers per hour, with some gusts reaching up to 230, were battering the country's northeastern coastal areas. Further north, in Luzon, the country's largest and most populous island, storm-tested communities were quick to heed evacuation orders.
We heard the news about the strong typhoon, so we decided to evacuate early. Our belongings are already stored at a higher elevation. When there's a typhoon, our place gets flooded, and the waters can reach over our heads.
The superstorm, locally known as Uwan, has a radius that spans nearly the entire archipelago that comprises the Philippines. Meteorologists warned the torrential rains were likely to trigger widespread flooding and possible river overflows.
Da Fung Wong nur wenige Tage nach einem anderen Taifun die Insel traf, wurde die Rettungs- und Wiederaufbaumaßnahmen massiv erschwert. Offizielle Berichte verzeichneten schlussendlich 33 Todesopfer, 88 Verletzte und mindestens eine vermisste Person. Rund 8 Millionen Menschen waren von den Auswirkungen des Sturms betroffen. Die präventive Evakuierung sorgte daher sichtlich dafür, dass die Anzahl an Todesopfern nicht noch größer war. Mehr als 150 Städte und Gemeinden erlitten Stromausfälle. In der Provinz Aurora waren gewisse Gebiete tagelang ohne sichere Energieversorgung. Auch die Trinkwasserversorgung war in vielen Regionen unterbrochen. Die Gesamtschäden wurden vom Katastrophenschutz auf etwa 100 Millionen US-Dollar beziffert. Besonders finanziell betroffen war der Landwirtschaftsbereich. Der Sturm traf die Region kurz vor der Reis- und Maiserntezeit, so dass es zu Komplettausfällen für die lokalen Bauern und Bäuerinnen kam. Die beiden Taifune Kalmaegi und Fung Wong betrafen zusammen praktisch das ganze Land und trafen innerhalb einer Woche auf die Philippinen. Zusammen waren rund 13 Millionen Menschen von den Stürmen betroffen. Es gab insgesamt eine halbe Million Beschädigter und 70.000 total zerstörte Häuser. In einigen stark betroffenen Gebieten wurden 70% der Gebäude beschädigt. Während die Todesanzahl bei Taifun Fung Wong überschaubar blieb, starben leider zuvor beim Taifun Kalmaegi über 250 Menschen. Das Humanitarian Country Team schreibt zudem in ihrem Bericht, dass anschließend auch die Krankheitsgefahr durch verdrecktes Grundwasser ein großes Problem sei. Sie merkten zudem an, dass in solchen Katastrophensituationen ein erhöhtes Risiko für geschlechterspezifische Gewalt gäbe. Zudem dürfe die wiederholte Belastung nicht vergessen werden, welche zu psychosozialen Stress, Angstzuständen und Repressionen der Betroffenen oder auch der Helferinnen führen könne. Die erwähnten Taifunen waren jetzt auch nur eine Auswahl. Es waren nicht alle Taifune, welche Luzon betrafen, geschweige denn alle Wirbelstürme, welche die Philippinen betrafen. Allein in der Taifunsaison 2025 starben fast 400 Menschen infolge von tropischen Wirbelstürmen alleine auf den Philippinen. Diese Wirbelstürme richteten zudem Sachschäden in der Höhe von 10 Milliarden US-Dollar an. 10 Milliarden, das entspricht auch etwa der Gesamtausgaben der Schweiz für den Bereich Verkehr oder auch einfach 13% der Gesamtausgaben. Dass eine Region mal von einer Naturkatastrophe betroffen ist, ist ja ganz normal, ganz unabhängig davon, wo oder was das ist. Während es in der Schweizer Alpen ab und zu Bergrutschen kommt, ist Norddeutschland immer mal wieder von Hochwasser betroffen. Aber ich finde es schon krass, dass es solche Regionen gibt, die jährlich von Dutzenden von Wirbelstürmen betroffen sind, wobei dabei auch immer wieder einzelne Taifune immense Sachschäden und sogar Todesopfer zur Folge haben. Und diese 400 Todesopfer aus dem Jahr 2025 sind sogar verhältnismäßig noch wenige. Teilweise fordern einzelne Taifune schon deutlich mehr Opfer. Vielleicht können sich auch einige noch an das Jahr 2013 erinnern. Der Taifun Haiyan sorgte dazu mal alleine für 3 Milliarden Dollar Schaden und vor allem auch für über 6.000 Todesopfer. Neben den immensen Sachschäden und den potenziellen Todesfällen stellt sich aber vielleicht auch die Frage, was Taifune allgemein noch für Auswirkungen auf die Natur haben können. Taifune können natürlich immer auch zu starken Sturmfluten führen. In flachen Gebieten kann Meereswasser teilweise kilometerweit ins Landesinnere eindringen. Neben der Zerstörung oder Beschädigung von menschlicher Infrastruktur kann es so aber auch zur Versalzung von Böden und Grundwasser führen. Dies kann vor allem die lokale landwirtschaftliche Nutzung erschweren. Die Überschwemmungen können dabei zusätzlich zur Abtragung, also Erosion des fruchtbaren Bodens führen. Neben dem Eindringen von Wassermassen ins Landesinnere können Sturmfluten auch Küstenerosionsprozesse verstärken oder beschleunigen, was zu Landverlusten betroffenen Gebiete führen kann. Wenn an Küstengebieten, also Wälder oder Mangroven, abgeholzt werden, wird dieser Effekt begünstigt, weil die eintreffenden Wellen und Wassermassen weniger abgefedert oder aufgehalten werden. Aber zu Mangroven und deren Wichtigkeit will ich dann sowieso irgendwann noch eine eigene Folge machen. Stürme können natürlich aber auch selbst solche Ökosysteme wie Wälder oder Mangrovengebiete zerstören. So gab es nach dem starken Taifun Haiyan dann auch ein Programm der FAO zur Aufforstung der Mangrovenwälder vor Ort. Auch weniger offensichtlichen Lebensräume wie Korallenriffe werden von Taifunen beeinflusst. Während dieser Stürme erhöht sich der Wasserdruck und die Korallen dienen zum Teil als Wellenbrecher, was sie stark strapaziert. Aber auch das Wasser, welches in Form von Regen während tropischen Wirbelstürmen fällt, kann natürlich für Probleme sorgen. Wobei dies auch ein gewisses ambivalentes Verhältnis darstellt. In einigen Regionen Luzons sind Taifune eine lebensnotwendige Wasserquelle, da sie bis zu 30% des jährlichen Niederschlags liefern und Böden so durch mitgeführte Sedimente und Nährstoff anreichen können. Dies funktioniert nicht nur so lange gut, bis die Taifune zu stark werden und dann einfach nur Verwüstung hinterlassen. Zudem sorgen die massiven Regenmengen natürlich auch zu einer geologischen Instabilität. Durch die Wassermassen können teilweise so Sekundärkatastrophen entstehen. Damit meint man, dass durch den Regen, welche die Taifunen mit sich bringen, zusätzlich noch Erdrutsche, Schlammlawinen oder Sturzfluten entstehen können. Die können dann wiederum landstark stark verändern und zusätzlich natürlich eine große Gefahr für die Menschen vor Ort bilden. Und nun sind wir langsam wieder am Ende und es wird Zeit für ein kleines Fazit bzw. eine kurze Repetition dieser Folge. Wirbelstürme entstehen über warmen Ozeanen in den Tropen, etwa zwischen dem 5. und 30. Grad nördlicher und südlicher Breite. Im Westatlantik und Nordostpazifik nennt man sie Hurricanes, im Nordwestpazifik Taifune und im Indischen Ozean, so im Südpazifik, Zyklone. Eine wichtige Voraussetzung ist warmes Meerwasser von mindestens etwa 27 Grad. Dadurch verdunstet viel Wasser und feuchtwarme Luft steigt auf. Es entsteht ein Tiefdruckgebiet, das weitere Luftmassen von außen anzieht. Beim Aufsteigen kühlt die Luft ab, kondensiert und gibt zusätzliche Energie frei, wodurch der Sturm weiter verstärkt wird. In der Höhe wird die Luftmasse nach außen abgeführt und sinkt außerhalb des Sturms wieder ab, wodurch ein Kreislauf entsteht. Die Erdrotation verursacht die Corioliskraft, welche die Wirbelstürme in Drehung versetzt. Auf der Nordhalbkugel, also auch wenn sie auf die Philippinen treffen, drehen sie sich gegen den Uhrzeigersinn. Die Passatwinde sorgen zusätzlich dafür, dass sich die Wirbelstürme meist von Ost nach West bewegen. Da die Philippinen im westlichen Pazifik liegen und sich nördlich des Äquators befinden, befindet sie sich in einer der aktivsten Taifunregionen der Welt. So, dass sie jährlich von den Folgen von mehreren Taifunen betroffen sind. Je nach Stärke des Taifuns sorgen diese für Verletzte oder sogar Tote. Einerseits durch den Wind und herumfliegenden oder herunterfallenden Objekten, aber häufig auch durch entstehende Überschwemmungen oder Erdrutsche. Taifune beschädigen auch immer wieder wichtige Infrastruktur wie Straßen, Schule oder auch die Wasser- und Stromversorgung. Neben diesen allgemeinen wirtschaftlichen Schäden können Ernteausfälle weitreichende Folgen für die lokale Bevölkerung haben. Zum Abschluss dieser Folge habe ich euch noch zwei Podcast-Tipps mitgebracht. Einerseits gibt es den Podcast Mehr als Wind und Wetter von Geosphere Austria und diese haben eine Folge mit dem Titel Das Wetter kennt keine Grenzen. Es geht da um Wetterprognosen sowie Gefahrenpotenzial. Den Podcast Mehr Wind als Wetter findet man eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Der zweite Podcast ist weniger fachwissenschaftlich, aber gibt zumindest einen gewissen Eindruck in die Folgen von Taifunen auf die Philippinen. Und zwar ist es der Podcast von Aktion Deutschland hilft mit dem Namen Who Cares? Die Folge 13 heißt da Philippinen, ein neues Zuhause nach dem Taifun. Und auch der lohnt sich anzuhören. Anmerkungen, Lob und Kritik könnt ihr mir wie immer sehr gerne per E-Mail zukommen lassen. Die Adresse wäre da stadtlandfluss@gmail.com. Auf stadtlandfluss-podcast.com findet ihr zudem alle bisherigen Folgen. Unter anderem gibt es da auch eine Weltkarte, wo diese eingezeichnet sind. Zudem findet ihr auf der Website auch noch eine kleine Übersicht anderen weiteren spannenden Geografie-Podcasts. Sonst würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen, wenn ihr Stadtlandfluss folgt und auf den Plattformen, wo ihr den Podcast hört, eine Bewertung dalasst. Das kann auch dabei helfen, dass ich etwas sichtbarer werde. Genauso helfen kann es, wenn ihr meine Beiträge auf Instagram oder Blue Sky liked, kommentiert oder teilt. So oder so, es gibt dann voraussichtlich am 6. Juli die nächste Folge vom Stadtlandfluss. Ich hoffe, ihr hört auch dann wieder rein. Also freut euch jetzt schon auf unsere nächste digitale Exkursion. Diese Folge wurde im Mai im Studio von Radio Kanal K aufgenommen.